Einen wunderschönen guten Morgen. Es haben doch mehr geschafft, als ich gedacht habe. Sehr gut, richtig schön euch zu sehen und auch, dass ihr bewahrt hierher gekommen seid. Als wir zur Kirche gefahren sind, fuhr uns so ein weißes, großes Auto entgegen, hatte vorne keine Frontlader mehr. Frontstoßstange, danke schön. Ja, können wir dankbar sein. Aber er hat noch mehr für uns heute vorbereitet, sein gutes Wort. Und darauf freue ich mich und klinge ich wieder komisch. Okay, vielleicht klinge ich immer komisch. Also ihr wisst, wie sehr ich es liebe, mit dem Mikro zu predigen, aber kriegen wir auch hin, oder? Okay, ich bete nochmal. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen, sei es hier vor Ort oder per Stream, Herr, du bist da. Du bist ein Gott, der uns nah ist, der uns nicht allein lässt. Und ich danke dir auch, dass du uns dein Wort geschenkt hast, Herr. Dass darin deine Liebe, deine Kraft, deine Hoffnung offenbart wird, Herr. Und so bete ich, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du für uns vorbereitet hast, für dieses Jahr, für diesen Gottesdienst, für jeden ganz persönlich. Und ich bete, dass du mir Gnade schenkst, Herr, dass ich das verkündige, was du sagen möchtest. Amen. Ja, 2026. Wir sind mittendrin. Und vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der es auch geschafft hat, bis heute an seinen Neujahrsvorsätzen festzuhalten. Gibt's hier jemanden? Hat jemand, oder der eine ganz vorsichtig, ist schon langsam so am Kippen? Okay. Ich meine, es ist gut, dass wir uns was vornehmen. Nicht zu sagen, ach, 2026 wird wir 2025, sondern hoffnungsvoll etwas von diesem Jahr zu erwarten. Wer letzte Woche da war, der hat ein Stück weit mitbekommen, dass wir auch allen Grund dazu haben. Denn der, der sagt, ich mache alles neu, der ist mit uns. Und doch ist es mit den Vorsätzen ja so eine Sache. Meistens sind sie sehr auf uns ausgerichtet. Ich ernähre mich dieses Jahr besser. Ich mache dieses Jahr mehr Sport. Und versteh mich nicht falsch, es ist gut, wenn du in dich investierst. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass die Bibel viel häufiger von wir, von uns spricht, als von du oder ich. Der gute Paulus hat zum Beispiel im Römerbrief mitgeteilt, dass wir durch den Glauben miteinander in Beziehung gestellt wurden. Ob uns das passt, schmeckt oder nicht, er hat es einfach so gemacht. Und wie wir wissen, wenn Gott was macht, dann wird er sich dabei schon irgendwie etwas gedacht haben, oder? Wir alle hatten vor kurzem Feiertage verbracht und vielleicht hast du sie mit Freunden, mit Familie verbracht. Und wir machen doch immer wieder dieselbe Erfahrung, wenn so viele Menschen zusammenkommen. Da kommt ziemlich viel zusammen. Unterschiedliche Generationen, ganz unterschiedliche Geschmäcker, Lebensstile und auch Lebensphasen. Und wie gut ist es dann, wenn man zusammenkommt, das ein wenig erträgt, sich dann in den Arm nimmt, sich segnet, wieder in seine vier Wände geht und wieder sein Ding machen kann. Es tut immer wieder gut. Wir haben richtig gute Freunde. Die haben eine kleine Wohnung, wir haben eine kleine Doppelhaushälfte und wir lieben uns unglaublich. Wir treffen uns immer über Neujahr, aber immer wieder umarmen wir uns am Ende und sagen, gut, dass ihr geht. Oder gut, dass wir gehen. Wir wechseln uns immer ab. Es ist gut, wenn jeder so sein Ding machen kann. Und in der Gemeinde kann man das auch so tun. Sich sonntags umarmen, sich segnen und dann wieder zurückgehen und sagen, ach, endlich, wieder eine Woche Pause. Aber eigentlich hat sich das Gott ganz anders gedacht. Diese Gemeinde, das ist nicht ein Ort, wo wir nur zusammenkommen, sondern es ist ein Ort, wo wir durch den Glauben so sehr miteinander verbunden sind oder werden, dass wir unweigerlich Einfluss aufeinander haben. Unweigerlich haben wir Einfluss aufeinander. Du auf mich und ihr aufeinander. ob ihr das merkt oder nicht. Und hey, wie gut, wenn wir diesen Einfluss bewusst und gut nutzen, oder? Und deswegen habe ich mir den Vorsatz für heute, für die heutige Predigt gemacht, euch für dieses Jahr zu ermutigen, wenn du dich auf Gott ausrichten willst, dabei auch einander in den Blick zu nehmen. Und wir wollen uns heute ein ganz konkretes Problem aus der Römergemeinde anschauen. Ich finde, das passt. Wir hatten ja zuletzt den Römerbrief und ihr seid da noch so ein bisschen drin. Und diese Stelle, Römer 14 und 15, liest euch das gerne nochmal nach. Ich werde nur einzelne Passagen rausgreifen, zeigt uns, dass wenn wir geistlich wachsen wollen, du näher an Jesus Herz wachsen willst in diesem Jahr, dass das nicht unabhängig von Menschen passiert, mit denen dich Gott zusammengestellt hat. Das passiert nicht. Du wirst nicht für dich einfach so geistlich wachsen, sondern Gott sagt, es geschieht immer in Beziehung. Mit ihm und auch miteinander. Was war also das Problem? Lass uns mal die ersten drei Verse anschauen. Da sagt Paulus, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wie an Weihnachten, es dreht sich alles immer nur ums Essen. Alle Probleme dieser Welt drehen sich um Essen. Aber nein, wenn du weiterschaust, wirst du weitere Streitthemen finden. Es geht zum Beispiel um bestimmte Tage, die manche in der Gemeinde in Rom ganz besonders heiligen wollten. Oder die Frage, ob es Essen gibt, das unrein ist. Oder auch die Frage, ob der Genuss oder Verzehr von Alkohol in Ordnung ist. Diese Themen waren ein Problem in der Gemeinde. Sie brachte Streit, Konflikte. Und wovon Paulus hier aber spricht, ist von Gewissensfragen. Nicht, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, ob Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern um Gewissensfragen, wo das Verhalten nicht ganz klar in der Bibel geboten oder verboten wird. Und deswegen besteht hier eine Gefahr. Eine Gefahr für zwei Extreme. Die einen, alles im Glauben als Gewissensfragen abzustempeln. Zu allem kann jeder so seine Meinung haben und Hauptsache, alle haben den Herrn lieb. Und das andere Extrem ist, dass es gar nichts gibt, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und da ist jetzt, oder Paulus spricht jetzt von dem Glauben der einen Gruppe. Und er bezeichnet sie als schwach. Warum? Die essen nur Gemüse. Ist halt so. Paulus weiß, dass ein gutes Steak ist. Aber bevor ich jetzt hier schon alle Vegetarier und Veganer verloren habe, es geht hier nicht darum, wofür du dich entscheidest, was du zu isst, sondern es geht hier um die Gruppe. Und darum, wie wir wissen, es gab dort Judenchristen, es gab dort Heidenchristen und viele davon hatten eine Prägung, hatten eine Kultur, die aus dem Jüdischen geprägt war. Und wer das Judentum ein bisschen kennt, ich habe gerade mich letzte Woche noch mit jemandem getroffen, der sich gerade so durchs Alte Testament kämpft, lies mal Römer 3 und 4, das ist spannend. Viele Speisegesetze, Dinge, die du nicht essen darfst und manche Dinge, die du nicht mal berühren darfst. Und ich fasse das mal ganz kurz zusammen, Gott wollte natürlich den Juden zur damaligen Zeit helfen, ihre Identität zu bewahren. Denn dadurch haben sie sich von den anderen Völkern unterschieden und auch abgegrenzt. Aber ebenso hat Gott ihnen ein Bewusstsein für seine Heiligkeit gegeben. Du kannst nicht einfach so vor einen heiligen Gott treten. Du musst rein sein. Wir wissen zum Glück heute, dass wir durch Jesus vollkommen rein und gerecht und angenommen sind. Und dass deswegen diese Regeln für uns heute nicht mehr gelten. Wir müssen also nicht über Fleisch und über Gemüse streiten. Wir haben andere Themen. Also wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du vollkommen rein, bist vollkommen angenommen und vollkommen gerecht gesprochen. Das ist das Evangelium. Und die Starken, die wussten das. Die wussten das. Wir haben Freiheit in Christus. Sowas hat doch gar keinen Einfluss mehr auf unser Leben. Wir leben in Christus. Aber es gab da eine Gruppe, die diese Konsequenzen des Evangeliums noch nicht so verstanden hat. Und was sagt Paulus? Er sagt nicht, die sind ungehorsam, sondern er sagt, sie sind schwach. Schwach, weil sie die Gesetze hielten in dem Glauben daran, dass es eine Bedingung war, um auch zu Jesus zu gehören. Es war also etwas, was aus ihrem alten Leben ein Überbleibsel war, eine Prägung von ihrer Kultur. Und warum ist das jetzt für uns heute noch interessant oder auch relevant? Weil wir haben damit ja nichts mehr zu tun. Weil es uns zeigt, wie sehr unsere Prägung, dein und meine, deine Geschichte, aber auch unsere Kultur, wie viel Einfluss es ist auf unser Leben und auf unseren Glauben hat. So viel mehr, als wir uns eingestehen. Und das auch auf unseren Glauben. Es gibt zum Beispiel eine weitere Situation, wo Paulus dieses Thema aufgreift. Er schreibt an die Korinther. Auch wieder geht es um Essen, aber es ging um Götzenfleisch. Also Fleisch, das den Götzen geopfert wurde und danach wurde es verkauft. Und dort dachten die Schwachen, hey, sowas kannst du nicht essen. Das wurde Götzen geheiligt. Wenn ich das esse, dann hat das irgendwie einen Einfluss auf mich. Aber das Interessante ist, bei den Korinthern, da waren es nicht die Judenchristen, sondern es waren die Heiden, die so dachten. Warum? Weil ihr Background, ihre Geschichte, ihre alte Kultur von diesen ganzen Okkulten geprägt war. Und deswegen dachten sie, hey, das hat immer noch Einfluss auf uns. Also viele Konflikte, die wir durchleben, Streitfragen, Auseinandersetzungen, ganz meistens unbemerkt und unbewusst, haben sie ihren Hintergrund in unserer Kultur. Und das Interessante ist ja auch immer, dass wir bei einem anderen Kultur und Prägung entdecken. Ah, okay, der tickt so und so. Ja, das hat den und den Hintergrund. Aber ich bin ganz normal. All das, was wir tun, wir denken immer, das ist die Norm. Alleine wir als Pfingstgemeinde, wenn du mal in eine andere Kirche gehst und die sitzen, jedes Mal denke ich, wie kann man denn nicht aufstehen, wenn man Lobpreis macht? Das steht doch in der Bibel. Macht euch auf zum Herrn. Aber vieles hat mit Prägung und Kultur zu tun. Viel mehr, als wir uns eingestehen. Das, was wir tun, womit wir geprägt sind, wir denken, das ist selbstverständlich, aber es ist tief von Kultur geprägt. Aber es ist nicht nur das. Wir finden noch etwas weiteres, was wir bei den Schwachen und Starken bei den Römern finden. Denn die Starken und die Schwachen haben sich gegenseitig Dinge offengelegt, die sie selbst nicht sahen. Zum Beispiel war es so, Paulus spricht die Haltung der Schwachen an. Was taten sie? Sie aßen kein Fleisch und sie verurteilten die, die Fleisch aßen. Weil sie das als eine Sünde sahen, prangerten sie die Starken an. Aber sie übersahen etwas sehr Zentrales und Wichtiges, was uns das Evangelium lehrt. Nämlich, dass wir durch den Glauben gerecht gemacht wurden, angenommen sind, egal ob wir stark oder schwach sind. Und Paulus sagt, hey, wie kannst du jemanden verurteilen, den Gott nicht verurteilt? Aber auch die Starken waren blind. Was lesen wir bei ihnen? Sie fühlten sich stark. Sie fühlten sich reifer, fortgeschrittener. Und Paulus sagt, ihr schaut auf die, die schwach sind, herab. Sie dachten, weil sie alles richtig wissen, tun sie auch alles richtig. Und Paulus sagt ihnen, hey, in dem Verhalten, das ihr den Schwachen gegenüber an den Tag legt, zeigt sich in eurem Leben etwas sehr Deutliches. Nämlich, dass ihr lieblos seid. Mit eurem Verhalten verletzt ihr jemanden, für den Jesus bereit war, alles zu zahlen. Warum ist das wichtig für uns? Weil jede Prägung, deine, meine, unsere Kultur, sie braucht Korrektur. Wir brauchen von dem anderen, der eine andere Prägung hat, der eine andere Kultur hat, brauchen wir Korrektur. Und wir brauchen den anderen, weil er uns Einsichten gibt, die wir so nicht sehen. Nämlich die blinden Flecke. Aspekte in unserem Leben, die wir nicht sehen. Und deswegen sagt Paulus, brauchen wir einander. Weil das Evangelium Dinge aus deiner Kultur, aus deiner Prägung bestätigt, aber es auch in deinem Leben Dinge gibt, die das Evangelium kritisiert und sie werden nur durch den anderen sichtbar. Und deswegen, sagt Paulus, brauchen wir einander. Wenn du und ich uns danach sehen, die ganze Tiefe, die ganze Breite und Höhe des Evangeliums zu ergreifen. Ohne den anderen ist das nicht möglich, sagt Paulus. Nur gemeinsam, wenn wir nicht nur auf Gott, sondern auch aufeinander ausgerichtet sind, einander zuhören, voneinander lernen, gemeinsam hinschauen, sagt Paulus, dann erkennen wir das Ganze. Sonst ist es nicht möglich. Jeder, der in der Ehe ist, kennt das. Was sehen alles die Frauen, was sehen alles die Männer? Es sind ganz unterschiedliche Dinge. Warum spricht Paulus von einem fünffältigen Dienst in der Gemeinde, in der Leitung? Warum sagt er, ist das so wichtig? Weil der Hirte gewisse Dinge sieht, der Evangelist bestimmte Dinge sieht, der Prophet, der Apostel und der Lehrer. Jeder von ihnen bringt etwas mit und jeder von ihnen hat einen blinden Fleck und deswegen ist es so wichtig, sagt Paulus. Wir sind in Beziehung zueinander gestellt, weil Gott sich das so gedacht hat, weil wir einander brauchen. Doch warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer? Es ist ganz einfach, weil es mühselige Arbeit ist. Es ist mühselige Arbeit, mit Menschen Zeit zu verbringen. Ich weiß nicht, wenn du ein bisschen im Internet unterwegs bist, in den Kommentaren. Es ist unglaublich schwer und anstrengend, mit Menschen unterwegs zu sein, Zeit zu verbringen, in Beziehung zu sein, die einen ganz anderen Blick für die Welt haben als du und auf das Leben. Die ganz andere Empfindlichkeiten haben. Wenn du von etwas begeistert bist, ja, ihr wisst, ich liebe Angeln. Und ich nach Hause komme und meiner Frau das erzähle, dann guckt sie mich ganz liebevoll an und sagt, toll, Schatz. Wie kann man davon nicht so begeistert sein? Oder? Ich brauche ein bisschen Seelsorge nach der Predigt, ja? Es ist so viel leichter, mit denen Zeit zu verbringen, die genauso ticken wie wir. Es ist so viel leichter. Du musst nicht auf jedes Wort achten, das falsch verstanden werden kann. Du musst dich nicht nach jedem Satz vom anderen fragen, was hat der denn nur gemeint? Oder warum tickt der denn nur so? Wie viel leichter ist es, mit seinesgleichen unterwegs zu sein? Und das ist das, was wir auch in der Welt sehen. Jeder ist so mit seinesgleichen unterwegs. Und was sehen wir in unserer Gesellschaft? Unsere Gesellschaft, sie ist nicht mehr dialogfähig. Wir sind nicht mehr dialogfähig. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir zu allen möglichen Themen. Wir sind nicht mehr in der Lage, miteinander zu sprechen. Jeder will seine Meinung durchdrücken. Und davon ist auch der Glaube nicht frei, auch nicht hier unsere kleine Ortsgemeinde. Wir suchen unseresgleichen. Und Paulus sagt aber, wenn wir so unterwegs sind, dann verlieren wir etwas sehr Wertvolles. Wir verlieren etwas sehr Wertvolles vom Evangelium, das Gott sich eigentlich für dein und für mein Leben, für unsere Gemeinde und auch für diese Stadt hier wünscht. Und deshalb zeigt uns Paulus, dass wir diese Arbeit tun müssen. Sie ist mühevoll, sie ist anstrengend, sie macht nicht immer Spaß, macht nicht immer glücklich, aber Paulus sagt, hey, ihr seid zusammen in der Gemeinde, liebe Römergemeinde, und wir müssen voneinander lernen. Wir müssen einen anderen Blick füreinander bekommen, wenn wir die Fülle Gottes entdecken wollen. Wie kann das also aussehen? Wie können wir voneinander lernen? Beziehung aufbauen. In unserer Gesellschaft sind wir in vielen Bereichen separiert. Und auch wenn Paulus hier beide Gruppen kritisiert, also beide kriegen ihr Fett weg, richtet doch Paulus mehr Kritik an die Starken. Und dabei sind sie doch die, die es richtig verstanden haben. Sie sind offen, sie sind frei im Evangelium und doch kritisiert Paulus sie mehr. Er sagt zum Beispiel, wer alles isst, also die, die gerne ein schönes Steak essen, soll nicht verachten, der das nicht tut. Ich meine, die liegen doch falsch, oder nicht? Und in Kapitel 15, Vers 1 sagt er, die Starken sollen die Schwachen tragen. Also was uns hier überliefert wird, ist, die Schwachen, die haben hier ein Problem. Aber die Starken haben genauso ein Problem. Sie sind nicht geduldig, sie schauen auf die anderen Schwachen herab und sie sind überheblich. Ich mache doch alles richtig. Und wenn der nicht so engstirnig wäre, so gesetzlich wäre, hey, dann würde es hier gar kein Problem geben. So denken sie. Und Paulus sagt, hey, ihr Lieben, ihr Starken, ihr habt ein starkes Denken, aber ihr habt ein schwaches Herz. So sieht's leider aus. Und was die Starken uns hier so sehr zeigen, ist ein Abbild, das, was unsere Gesellschaft so sehr widerspiegelt in Bezug auf Toleranz. Ich sag dir nicht, wie du zu leben hast, aber du sagst mir auch nicht, wie ich zu leben habe. Das ist das, wie so die meisten Menschen unterwegs sind. Aber Paulus sagt, hey, das ist keine Liebe. Das ist bequemer, einfacher Egoismus. Einfach ausgedrückt, es ist die Distanz. Es ist eine Distanz, wenn du sagst, das Problem des anderen, damit habe ich nichts zu tun. Es spiegelt Distanz wider und Paulus sagt, hey, das funktioniert nicht, weil ihr in Beziehung zueinander steht. Und die einzige Lösung, die Paulus uns hier gibt, wir finden sie in Vers 1 und Paulus wiederholt es in Kapitel 15. Die einzige Lösung ist, nehmt einander an. Nehmt einander an. Das ist der Auftrag, den wir durch das Evangelium haben, einander anzunehmen. Und annehmen klingt ja erstmals ganz okay. So, es klingt so ein bisschen schon irgendwie nach Toleranz, oder? Nimm den anderen an. Nimm ihn an und leb halt damit, wie er anders ist. Lass ihn so. Aber Paulus meint das überhaupt nicht. Denn das Interessante ist, Paulus tätigt ja selber eine Bewertung. Paulus nennt die, die nur Gemüse essen, er nennt diese Leute schwach. Paulus, wenn Paulus von Annehmen spricht, dann bedeutet dieses Wort, seine Arme zu öffnen, sie weit für den anderen zu machen, damit dieser Raum bekommt im eigenen Leben. Also in deinem Leben. Du öffnest deine Arme weit für den anderen, damit er Platz in deinem Leben bekommt. Das ist das, wovon Paulus hier spricht, und es ist das genaue Gegenteil von Toleranz. Was sagt uns Paulus? Nur wenn wir einander korrigieren, nur wenn wir einander tragen, dann entsteht etwas, worin sich das Evangelium wirklich in unserem Leben ausbreiten kann, in ihrer ganzen Fülle. Denn das ist echte Gemeinschaft, sagt Paulus. Es ist nicht einfach nur Gemeinschaft, weil wir hier zusammensitzen, Gott feiern, vielleicht zusammen beten, ihr alle so toll zuhört gemeinsam. Paulus sagt, wenn wir einander annehmen, dann passiert echte Gemeinschaft. Und darauf liegt auch Verheißung. Jesus sagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass wir seine Jünger sind. An der Liebe. Oder Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Zusammenkommen in Jesu Namen. Und was sagt Jesus? Wir stehen in Beziehung. Wir sollen einander lieben. Wir sollen einander annehmen. Das ist echte Gemeinschaft. Und es ist wichtig zu verstehen, ihr lieben Starken hier unter uns. Ich glaube, wir sind in manchen Bereichen stark, in manchen Bereichen sind wir schwach. Aber es ist kein Freifahrtschein, die Schwachen zu kritisieren. Denn was Paulus sagt, ist, dass die Schwachen nicht dumm sind. Er sagt nicht, die sind dumm und die begreifen es einfach nicht, sondern nein, sie haben das noch nicht verstanden. Und sie handeln aus Glauben. Dass sie kein Fleisch essen, tun sie aus Überzeugung. Lasst uns mal die nächsten Verse lesen, 14 und 15. Ich weiß und ich bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an und für sich unrein ist, also es geht hier ums Essen, sondern ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Also Paulus spricht hier von denen, die es noch nicht ganz verstanden haben. Nicht, dass sie es nicht wollen, sondern sie sind noch nicht an diesem Punkt gelangt, weil sie ihre Kultur haben, ihre Prägung haben. Und die Aufgabe ist es jetzt nicht vom Starken zu sagen, hey, ich werde dich so lange kritisieren, ich werde dir so lange sagen, dass du falsch liegst, bis du es endlich begriffen hast, sondern Paulus sagt, prüfe dein Verhalten. Prüfe dein Verhalten, wie du mit dem Schwachen umgehst. Und wenn du da irgendetwas findest, was den anderen Schwachen in seinem Glauben behindert, einen Stein in den Weg legt, dann vermeide das. Aber auch die Schwachen. Paulus gibt auch ihnen keinen Freifahrtschein. Nach dem Motto, oh, mit all meinen Befindlichkeiten sollen alle jetzt Starken sich um mich kümmern, mich betüdeln und ich probiere hier alles durchzusetzen, das wäre Erpressung. Aber das, was uns Paulus hier zeigt, ist, wie krass die Auswirkungen des Evangeliums sind. Es bedeutet, die Schwachheit des anderen zur eigenen Sache zu machen. Hey, du hast ein Problem und ich mache es zu meinem Problem. Ich werde dich in mein Leben lassen und ich werde dafür auf gewisse Freiheiten verzichten. Ich werde sie opfern, damit du dich an mich heranbewegen kannst. Ich öffne meine Arme, indem ich verzichte, damit wir Gemeinschaft haben können. Damit darin sich das Evangelium ausbreiten kann. Ich werde deine Last tragen und ich werde Raum für das Evangelium schaffen. Paulus sagt, das ist ein lebendiges Opfer. Und das ist das, was Jesus uns in einem viel größeren Maße vorgelebt hat. Zu verzichten. Nicht an dem festzuhalten, was man hat, wo man richtig liegt, sondern auf den anderen bedacht zu sein. Und Paulus sagt, das ist der einzige Weg in der Gemeinde, damit Neues entstehen kann. Aber dieser Weg, vielleicht bist du jetzt motiviert und sagst, yes, ich gebe jetzt alles, um Beziehungen zu stärken, den Schwachen, der mich so triggert, liebevoll in den Arm zu nehmen. Und du wirst nach kurzer Zeit merken, wow, das ist richtig schwer. Das ist richtig mühselige Arbeit. Jesus hat nicht gesagt, wenn wir das tun, dann werden wir auf Wolken fliegen und dann wird alles sich so richtig schön kuschelig anfühlen. Nein, es ist mühselige Arbeit. Das sehen wir auch am Leben von Jesus. Aber was kann uns helfen? Und ich möchte euch ermutigen, lest nochmal Kapitel 14 und 15. Da stehen so starke Sachen drin. Aber ich möchte ganz kurz aus Kapitel 15 drei ganz kurze Anregungen euch mitgeben, die Paulus uns gibt, die uns helfen können. Wenn du sagst, hey, ich möchte mehr vom Evangelium dieses Jahr und ich möchte offen sein für Beziehungen, in denen ich das erlebe, sei sie anstrengend oder sei es auch Quality Time. Drei Anregungen, die Paulus uns gibt, die uns helfen können, da am Ball zu bleiben und nicht zu schnell wieder hinzuschmeißen. Das erste ist, wir müssen Gottes Herz verstehen wollen. Wir müssen Gottes Herz in Bezug auf Gemeinschaft verstehen wollen. In Römer 15, die Verse 5 und 6, sagt Paulus, Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Christus gemäß ist. Dann werdet ihr alle einmütig, wie aus einem Mund, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Was ist Gottes Herz? Paulus spricht hier zu ganz unterschiedlichen Menschen. Und was ist Gottes Wunsch? Einmütig, also in Gemeinschaft verbunden, mit einem Mund Gott zu preisen. Wir haben uns letzte Woche mit der Offenbarung beschäftigt, mit der Jahreslösung, wo Jesus in 21,5 Vers sagt, ich mache alles neu. Und wir haben von der neuen Welt, von der neuen Schöpfung erfahren. Und was lesen wir dort? Was wird dort einmal sein? Sie werden seine Völker sein. Sie werden seine Völker sein. Nicht, sie werden ein Volk sein, sondern sie werden seine Völker sein. Also auch in der neuen Welt wird es Unterschiedlichkeit geben. Aber Gemeinschaft, Beziehung, Verbundenheit ist Gott so ein wichtiges Thema. Weil er sagt, darin bin ich mitten unter ihnen. Und wenn wir Gottes Herz darin nicht verstehen, nicht sagen, Gott, ich will das Herz von dir für den anderen sehen, was er mir zu geben hat, was ich ihm zu geben hat, dann werden wir nie bereit sein, uns danach auszustrecken, weil es ist ein mühevoller Weg. Und ich glaube, alle Ehepartner können dazu Amen sagen, oder? Ganz vorsichtig. Meine Frau und ich sind da ehrlich. Wir lieben uns, wir sind glücklich zusammen. Das musste ich nur ganz wichtig kurz vorher betonen. Aber ohne das Bewusstsein, dass Gott uns zusammengestellt hat, wir einander etwas zu geben haben. Hey, manche Kämpfe hätten wir nicht, vielleicht nicht durchstanden. Aber weil wir Gottes Herz wissen, für den anderen, für Gottes Konzept von Ehe, sind wir dran geblieben und wir erleben so viele gute Dinge darin. Kennst du Gottes Herz für Gemeinschaft? Und wenn es nicht der Fall ist, du darfst bitten. Du darfst sagen, Gott, zeig mir dein Herz, was du in Gemeinschaft gelegen hast. Zeig mir meinen blinden Fleck. Schaffe etwas Neues in mir in Bezug auf Gemeinschaft. Das zweite ist, wir brauchen eine christliche Identifikation. Ich wollte erst ein schönes Bild von mir reinmachen, aber ich hatte nicht mehr genug Zeit gehabt. Deswegen Max Mustermann, ja? Ich hoffe, hier heißt niemand Max Mustermann. Lass uns mal in die Verse schauen. Jeder von uns soll seine Mitmenschen zu Gefallen leben. Natürlich im guten Sinn. Und das heißt so, dass damit Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu Gefallen gelebt. In unserer Gesellschaft dreht sich alles darum, dass du glücklich bist. Dass die Dinge dir gefallen. Also die eigenen Wünsche und Vorlieben an die oberste Stelle zu stellen. Hey, dein Job, der muss dich erfüllen. Der muss dich glücklich machen. Die Beziehungen, in denen du steckst, die müssen das auch tun. Und das Interessante ist, die meisten Menschen leben so und doch sind die meisten Menschen nicht dauerhaft glücklich, oder? Wer das Evangelium verstanden hat, sagt Paulus, wir wissen im Römerbrief, Kapitel 1 bis 11 geht es um das Evangelium. Der wird in dieser Welt, auch nicht in einem Job, in einer Freundschaft, auch nicht in einer Ehe, etwas finden, was eine mehr Wertschätzung, mehr Erfüllung gibt, als das, was Jesus Christus uns im Evangelium gegeben hat. Und deswegen sagt Paulus, ihr lieben Christen, ihr habt das Evangelium. Und deswegen könnt ihr auch anders an die Sachen herangehen. Ihr habt eine ganz andere Sicherheit. Und Paulus sagt, wenn du weißt, wer du bist aufgrund von Jesus, dann wirst du in der Lage sein, das zu tun, wovon Paulus spricht, nämlich zu dienen. Weil ich Jesus Christus habe, müssen die Dinge mir nicht die volle Erfüllung geben, sondern ich kann geben und ich kann dienen. Weil Jesus Christus mir alles gibt, kannst du sagen, hey, das sind hier alles meine Leute. Ob sie meine Geschmäcker sind oder nicht, sie gehören zu mir. Es ist so krass, wie Jesus mit Paulus spricht. Wir wissen, Paulus war auch mal anders. Bevor der Christ wurde, hat er die Christen verfolgt. Er war Jude und er hat alles in seiner Macht gesetzt, diese Sekte auszurotten. Und als Paulus auf seinem Trip wieder war, die Leute zu verfolgen, Da spricht Jesus zu ihm. Und was sagt Jesus zu ihm? Warum verfolgst du mich? Jesus sagt, warum verfolgst du mich? So stark hat Jesus sich mit seinen Nachfolgern identifiziert. All das Leid, das du erfährst, er identifiziert sich damit. Und die Frage für uns, auch für dieses Jahr, in Bezug auf diese Predigt, hey, was für eine Identifikation hast du in Bezug auf andere Christen, in Bezug auf deine Gemeinde? Der letzte Punkt, und die Band darf gerne nach vorne kommen. Der letzte Punkt ist, wir müssen ein Vorbild finden. Paulus sagt in Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zu Ehre Gottes. Wir jagen immer etwas hinterher. Vielleicht ist es dein Chef, dessen Position du irgendwann mal haben möchtest. Im Fitnessstudio der super durchtrainierte, wo du sagst, hey, den Körper möchte ich auch mal haben. Oder was auch immer. Wir haben Vorbilder. Und das hört nicht auf, nur weil wir keine Kinder mehr sind. Wir laufen immer etwas hinterher. Und die Frage ist für uns, auch ganz Bezug auf Beziehungen, wer ist dein Vorbild? An wen orientierst du dich? Wem eiferst du nach und sagst, hey, so eine Art von Beziehungen, die möchte ich irgendwann auch mal leben. Paulus sagt, den anderen anzunehmen, ist ein wichtiger Prozess, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Und was hat uns Jesus vorgenommen? Was bedeutet es, dass Jesus uns angenommen hat? Jesus hat am Kreuz eine Bewertung über dich und mich abgegeben. Er hat gesagt, das, was ich hier tue, ohne das, dass ich mein Leben für dich gebe, bist du verloren. Er hat nicht Dinge schön geredet. Er hat nicht Dinge toleriert, hat gesagt, wir lassen 5 Grade sein, ich hab dich so lieb. Sondern er hat die Dinge ganz klar benannt. Aber im gleichen Zug hat er auch am Kreuz gesagt, hey, das, was ich tue, das opfere ich für dich, damit du Raum in meinem Leben bekommen kannst. Mit all deinen Stärken, mit all deinen Schwächen bist du bei mir angenommen und kannst sein. Werde ich mit dir gehen, an deiner Seite stehen und ich werde Geduld haben. Und wisst ihr, wenn du das erfahren hast, dass Jesus das für dich getan hat, dass er das heute noch tut, ihr Lieben, wie viel Geduld hat Jesus mit manchen Dingen bei mir? Leute, ich kann auch meckern. Ich kann auch unzufrieden sein mit Dingen, mit Menschen, mit mir selbst. Und Jesus sagt, hey, ich bin da. Ich habe Raum geschaffen für dich. Und ich habe Geduld. Ich bleib da. Und wenn das lange dauert, dann dauert das lange. Und wenn du das mal erfahren hast, dann sagt Paulus, hey, dann nimm dir das zum Vorbild. Auch für all die anderen. Weil er hat uns zusammengestellt. Und nicht, um uns zu ärgern, sondern weil er sich gewünscht hat, dass sich darin das Evangelium ihrer ganzen Fülle ausbreitet. Und deswegen meine Frage an dich heute Morgen und auch für dieses Jahr. Was können für dich Schritte sein, um Gemeinschaft zu schaffen? Damit Gemeinde erbaut wird, wie Paulus sagt. Raum schaffen für das Evangelium. Wisst ihr, wir brauchen Raum für schwache Menschen in unserem Leben, weil sie uns Starken zeigen, wie lieblos und falsch wir manchmal unterwegs sind. Und umgekehrt auch so. Und wir brauchen andere Menschen in unserem Leben, weil sie uns etwas vom Evangelium zeigen, das wir nicht sehen. Und deswegen sei ermutigt. Gott hat uns zusammen in Beziehung gestellt. Und wie gut, wenn wir diesen Einfluss nutzen, wenn wir ihn gut gebrauchen, damit sein Name am Ende verherrlicht wird. Ihr Lieben, wir wollen jetzt noch ein Lied zusammen singen. Und vielleicht hat dich Gott dort irgendwo was angesprochen. Ich möchte dich ermutigen, nutz diesen Moment, um vor Gott zu treten. Sag nicht einfach, ach Daniel, das war gut, hast du recht. Sondern vielleicht hat Gott dich irgendwo angesprochen. Ich möchte dich ermutigen, triff eine Entscheidung. Eine Entscheidung und nimm es mit in die Woche zu überlegen, hey Gott, wo möchtest du mich in einen nächsten Schritt in Bezug auf Beziehung führen? Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ja, wir leben in einer gebrochenen Welt, wo Beziehungen kaputt gehen, wo Menschen uns enttäuschen, teilweise sogar hintergehen, fallen lassen. Und doch danken wir dir, Herr, dass, obwohl wir dich fallen lassen haben, dich ignoriert und geschmäht haben, Herr, bist du für uns diesen Weg gegangen. Du hast deinen Thron verlassen, du wurdest Mensch. Du bist für uns ans Kreuz gegangen, nur damit wir mit dir sein können, Herr. Und ich bete, dass dieses Vorbild etwas wird, das unser Herz in Brand setzt, uns Kraft und Hoffnung gibt für all die Mitmenschen, die du in unser Leben gestellt hast, Herr, dass sich darin das Evangelium ausbreitet. Und ich bete, Herr, dass du Heilung schenkst in Bezug auf Beziehungen, wo so viel kaputt gegangen ist. Und dass wir dir immer wieder neuen Raum geben, dass du etwas Neues in Beziehungen schaffen kannst. Wie wir Menschen ansehen, wie wir uns selbst ansehen, was wir über Gemeinde denken, über Beziehungen, Herr. Danke, dass du Neues für uns hast. Und ich bete, dass dieses Jahr ein Jahr wird, wo wir in Bezug auf Beziehungen ganz neue, starke Sachen von dir erleben. Amen.